herzlich willkommen zur vierten Spezialausgabe des Sneakpods. In der letzten Woche war keiner von uns im Kino und deswegen machen wir eine der lang angekündigten Spezialausgaben zum Thema, das sind wir uns noch nicht ganz sicher, aber jedenfalls besprechen wir Tarantino und Der Pate. Mit mir hier die beiden Jungs mit der Waffe in der Hand, Robert Krüger und Christoph Perner.
Hi.
Hallo.
Und neben ihm mit dem Tampon in der Wange, Martin Narajek.
Hallo.
Tarantino, was ist das?
Ich soll jetzt sagen, was Tarantino ist? Oh Mann, was für eine Aufgabe. Also fangen wir an mit Pulp Fiction, oder? Das ist das, was jeder so bei Tarantino als erstes im Kopf hat.
Ist ja auch der erste große.
Richtig.
Ich, also für mich persönlich. Davor war natürlich was und es waren ganz tolle und wichtige Filme, aber davor war nichts.
Genau. Ja. Reden wir kurz über Pulp Fiction. Zusammenfassend, weiß nicht, ob man groß zusammenfassen muss, kennt wahrscheinlich eh jeder. Aber es ist ein Episodenfilm, es ist ein Gangsterfilm, der in drei Episoden erzählt wird. Geht im Wesentlichen um die Gangster Vincent und Jules, die für ihren Chef Marcellus Wallace einen Koffer wieder zurückholen sollen, der ihm gehört und verschwunden ist. Und in der Nebenhandlung noch um den Boxer Butch, der eigentlich sein Karriereende herbeiführen soll und das dann aber nicht macht und ein bisschen durchdreht. Ja, was gibt's dazu zu sagen, Stefan?
Das Besondere für mich an dem Film sind diese bekannten und berühmten Szenen. Also diese Tanzflächenszene oder diese Diskussion über den Quarter Pounder, den man irgendwie alle vier Monate per E-Mail zugeschickt kriegt, einen Link zu einem YouTube-File, wo wieder mal dieser wunderbare Dialog zitiert wird. An den Komplettfilm, ist es jetzt für mich leider ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe, aber an den Komplettfilm an sich bleiben mir weniger Erinnerungen und das ging mir auch jedes Mal so, wenn ich ihn gesehen habe, dass ich danach immer nur diese besonders coolen Szenen in Erinnerung hatte und das ist auch das, was ich so sehr an ihm mag.
Das ist das, was ich an Tarantino überhaupt nicht mag, dass seine Filme davon leben, dass es irgendwie cool ist und tolle Sprüche. Dadurch werden sie austauschbar und auch dumm.
Aha, haben wir unseren ersten Tarantino-Gegner gefunden.
Aber wieso denn dumm? Was macht denn ein Film dumm, wenn tolle Szenen drin sind?
Naja, ich finde, es sollte irgendwie um eine Story gehen und nicht darum, dass man irgendwie coole Sprüche aneinander reiht. Dass man irgendwelchen Fetischismen frönt, dass man versucht, irgendwie Tabus zu brechen. Und ich habe das Gefühl, darum geht's bei Tarantino. Es geht immer nur darum, ja, ich erschrecke euch alle und ich zeige euch, was für ein cooler und abgefahrener und doch durchdachter Typ ich bin. Und das ist er nicht.
Ja, aber das machen viele andere Filme auch. Also das sehe ich jetzt nicht unbedingt als großen Kritikpunkt an Tarantino.
Das macht aber keine so extrem.
Was an Tarantino-Filmen mich stört, ist, dass ein irrsinniger Hype drum gemacht wird, dass das halt Kultfilme sein sollen und es wird einfach übertrieben. Es sind Filme, ja, es sind teilweise Filme, die man sich gut angucken kann, aber was so drum gemacht wird, das ist halt einfach übertrieben. Aber ansonsten inhaltlich, denke ich, sind sie, wie du sagtest, austauschbar und gibt's auch woanders. Also andere Regisseure greifen ähnliche Themen auf.
Ja, aber nicht in der Weise. Also er macht das schon in einer gewissen, ja, künstlerischen Qualität, die mir aber missfällt.
Ja gut, das bleibt ja jedem unbenommen, aber ich finde, gerade das, was du, diese Dialoge, ja, dass es immer so cool ist und dass Tarantino-Filme immer völlig, man könnte vielleicht sagen, zerlabert sind, weil enorm viel geredet wird. Aber gerade, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Es macht es manchmal anstrengend. Ich habe mir jetzt vorgestern Pulp Fiction extra nochmal auf DVD angeschaut. Und wenn du versuchst, wirklich allem zu folgen, jeder Nebenhandlung, und ich hatte ihn auch schon jahrelang nicht mehr gesehen und konnte mich auch, wie Stefan, nur noch an die großen Szenen erinnern und wollte ihn jetzt aber nochmal gucken und genau hinschauen und versuchen, alles mitzukriegen, was drin ist. Dann ist es super anstrengend, diesen Dialogen zu folgen, aber ich finde es trotzdem cool. Also ich finde es ich mag das Gelaber irgendwie.
Also, dass du dieses Gelaber magst, könnte daran liegen, dass du in deiner Jugend zu wenig mit Kiffern abgehangen hast. Dann ist es absolutes Standard-Kiffergelaber, was dir wahnsinnig tiefsinnig vorkommt, wenn du bekifft bist. Aber wenn du das mal mit ein bisschen Abstand anhörst, denkst du dir, ey, was ist das für ein Quatsch? Und das ist überhaupt nicht tiefsinnig. Wenn ich da jetzt an Kill Bill und diese Superhelden-Philosophie denke, das ist einfach nur ganz großer Unsinn. Und das hätte man auch kürzer sagen können. Aber Tarantino hört sich halt so gern reden.
Ja, er will es gar nicht kürzer sagen. Und das, ich finde das auch nicht schlimm. Was heißt Kiffergelaber? Ja, es ist nicht, Kiffer reden nicht darüber, wie sie den nächsten Typen abknallen oder irgendwas. Aber die Jungs, die erzählen halt so nebensächlich, nebenbei sich noch Storys aus dem Leben, während sie vordergründig gerade irgendwie abknallen gehen. Das, ich finde es irgendwie grotesk.
Also das, worüber sie reden, ist eigentlich weniger die Gewalt, sondern da reden sie doch eher über Philosophie. Und natürlich bestehen Tarantino-Filme nicht nur daraus, sondern eigentlich aus drei Elementen. Einmal dieses Kiffergelaber, dann Gewalt, möglichst gewalttätige, blutige, schockierende Gewalt und dann das unglaubliche Filmwissen von Tarantino. Tarantino hat ja mal in einer Videothek gearbeitet und hat da wohl einen Haufen auch geschaut und das lässt er jetzt einfließen und das merkt man natürlich und das kann man auch gut finden, ganz klar. Und über die Soundtracks und so kann man auch nichts Negatives sagen, aber es sind eben keine Filme im engeren Sinne.
Filme schon, es sind halt Filme, bei denen die Dialoge eben losgelöst sind von der jeweiligen Handlung, aber gut, es gibt Leute, die mögen das und ich gehöre jetzt auch nicht zu den großen Fans von Tarantino, aber du hast es eben schon angesprochen, was ich persönlich immer wieder gut finde, sind die Soundtracks in Tarantino-Filmen, also da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber reden.
Ja, aber eine Sache wollte ich kurz noch vorher sagen, bevor wir zum Soundtrack abgehen. Ich weiß, Gewalt ist in Tarantino-Filmen wohl größerer Bestandteil als zumindest in Pulp Fiction, den wir jetzt eben explizit rausgegriffen hatten.
Was? In Pulp Fiction geht es so, sogar, wie auch in ganz vielen anderen Tarantino-Filmen, um sexuelle Gewalt. Und das finde ich ekelhaft. Es geht um eine Vergewaltigung.
Es ist eine Szene.
Ja, und? In Death Proof wird Vergewaltigung sogar in gewisser Weise propagiert.
Death Proof habe ich nicht gesehen, das weiß ich nicht. Aber wenn du Tarantinos Pulp Fiction mit Kill Bill vergleichst, in Kill Bill ist in jeder zweiten Szene ein abgehackter Arm oder irgendwas drin und Blutfontänen, auch wenn sie in irgendeiner Weise übertrieben gezeigt werden. In Pulp Fiction siehst du diese Vergewaltigung einmal von schräg hinten, ohne was genau zu erkennen. Und sie wird ins Lustige gedreht fast schon. Und
da ist aber nichts Lustiges dran.
Natürlich nicht. Aber es wird so gezeigt. Und dann siehst du zwei oder drei Leute, die erschossen werden. Den Rest habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf, was da jetzt der Bodycount ist. Aber ist FSK 16 und nicht explizit richtig gewalttätig. Also da hat er später ganz, ganz andere Sachen gemacht.
Ja, aber nur weil er später andere Sachen gemacht hat, wirst du doch nicht behaupten, dass Pulp Fiction kein gewalttätiger Film ist.
Natürlich ist es ein Actionfilm und es werden ein paar Leute erschossen, aber du siehst heutzutage in jedem beliebigen Actionfilm von irgendeinem Regisseur, guck dir 96 Hours an, guck dir History of Violence an, da siehst du Sachen, da träumt Pulp Fiction von. Das ist
ja schön, dass du als beliebige Filme jetzt einen Film nennst, der Violence sogar im Titel hat.
Ja, aber das... Ja, schön. Nimm dir irgendeinen anderen Actionfilm. Es ist wurscht. Die sind heutzutage alle viel gewalttätiger. Gut. Soundtrack.
Das rechtfertigt aber nicht die Gewaltexzesse in diesem Film.
Ich glaube auch nicht, dass Tarantino da glücklich wäre, wenn du sagst, das ist ein x-beliebiger Actionfilm. Sondern er hat das ganz bewusst gemacht, den mit Gewalt angereichert, die man auch nicht sehen will, die eklig ist.
Da reden wir gerne über andere Tarantino-Filme, aber nicht über Pulp Fiction. Da ist keine Gewalt angereichert. In dem Film geht es überhaupt nicht um die Gewalt. Die Jungs, diese Gangster erschießen vielleicht zwei Leute im Verlauf des Films. Gut, das eine Gehirn spritzt an die Heckscheibe. Aber, ja, ist halt eine rote Heckscheibe danach. Du siehst den Typ nicht, dem ins Gesicht geschossen würde. Das würde heute jeder Saw-Film und was weiß ich, wie sie alle heißen, die da heutzutage ins Kino kommen und an der Grenze zwischen Action und Horror so lang schrammen, wo man nicht mehr genau weiß, was man da gerade sieht, würde das explizit zeigen. Und ja, also nee, da gehe ich nicht mit, zumindest nicht bei Pulp Fiction.
Also wenn man euch so zuhört, dann ist Tarantino, glaube ich, genau das gelungen, was er mit seinen Filmen bewirken will. Er möchte mich polarisieren, er möchte herausfordern, er möchte die Zuschauer reizen und zur Diskussion anregen. Und das scheint ihm ja wohl relativ gut gelungen zu sein.
Ja.
Er hat sich ja dann später auch noch in allen möglichen anderen Genres und Bereichen des Films getummelt. Er hat geschauspielert bei From Dusk Till Dawn. Da hat er, glaube ich, auch Teile vom Drehbuch geschrieben. Er hat bei Alias 2 Folgen oder 4 Folgen sogar mitgespielt, in denen er so unglaublich böse ist, dass es richtig, macht es einem bösen Menschen Freude zuzuschauen, möchte ich nicht sagen, aber es ist einfach toll seiner, ich weiß nicht, ob es seine schauspielerische Leistung ist oder ob er in Wirklichkeit auch so ist, ihm einfach zuzusehen dabei. Das ist echt eine sehr gute Folge. Hat die einer zufällig von euch gesehen?
Ja, ich habe die gesehen. Ich habe alle Alias-Folgen gesehen und natürlich auch mit Begeisterung. Im Gegensatz zu seinen Kinofilmen sind diese Serienbeiträge wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und es ist halt eben an das jeweilige Serienkonzept angepasst. Also er hat ja auch eine 2 CSI-Folgen gedreht, Grabesstille. Und die sind beide sehr, sehr hart, aber tragen nicht unbedingt seine Filmhandschrift, sondern sind schon sehr auf die jeweilige Serie angepasst, aber stechen dennoch hervor, also aus dem Konzept ein bisschen.
Bevor wir jetzt gleich anfangen, über den Paten zu lästern, hat jemand von euch zufällig den Film 4 Rooms gesehen? Das ist ein Episodenfilm, der in einem Hotel spielt und von 4 unterschiedlichen Regisseuren gemacht wurde.
Ja, habe ich gesehen. Da geht's mir auch genauso. Die Tarantino-Folge ist einfach nur eine Laber-Folge. Und die Rodriguez-Folge oder die Rodriguez-Episode finde ich sehr gut.
Ja, also die Rodriguez-Folge, die finde ich auch sehr toll. Was mir vom Filmästhetischen bei der Tarantino-Folge besonders gut aufgefallen ist, ist, dass man, wenn man diesen Film schaut, und dann kommt eben diese letzte Tarantino, also die Tarantino-Episode ist die letzte, hat man den Eindruck, dass die Leinwand nochmal geputzt wurde und dass nochmal alles ganz neu gemacht wurde und es ist viel klarer, es ist viel heller, es ist ganz anders, ganz neu inszeniert. Es hebt sich ab von dem anderen, auch wenn jetzt viel gelabert wird, was dir missfällt und mir gefällt. Aber visuell finde ich die extrem ansprechend. Also gerade nach den anderen Regisseuren, wo es irgendwie normal wirkt und dann plötzlich bam, Tarantino, ganz anders.
Ja, sein Handwerk versteht er natürlich, das ist unbestritten, ganz klar.
Ja, vor allen Dingen weiß er, das kann man auch auf Pulp Fiction zurück nochmal projizieren und auch auf 4 Rooms, er weiß, wo man eine Kamera hinstellt und er weiß, was man zeigt, zu welchem Punkt und wie man es zeigt, sodass es richtig wirkt und eben, ja, das Handwerk, das versteht er verdammt gut. Und ihr wolltet ja den Soundtrack vorhin nochmal kurz ansprechen. Das ist auch noch so ein Punkt. Die Lieder, die er auswählt, die passen einfach wie die Faust auf die Szene, ja. Und man hat es ja nicht nur einmal erlebt, dass hinterher diese Soundtracks große Platten halt sind, die irgendwie jeder zu Hause stehen hat. Und auch die Songs, die laufen heute noch im Radio, die teilweise in den Filmen zum ersten Mal zu hören waren oder zumindest damit groß berühmt geworden sind.
Bleibt als Schlussbemerkung zu sagen, dass Tarantino polarisiert sogar uns, die wir ja sonst immer einig sind und alle Filme gleich gut finden.
Genau, immer alle gleiche Punktzahl.
Ja. Wir geben aber jetzt für Tarantino keine Punkte, oder?
Nö.
Ich gebe ihm 2 Punkte.
Weil er so gut aussieht, oder? Ach so,
weil er sein Handwerk versteht.
Ja, und jemand, der noch sein Handwerk sehr gut versteht und auch stets sich bewusst ist, wie man hervorragend eine Kamera ins Bild stellt, ist Francis Ford Coppola, nämlich der Regisseur von Der Pate.
Ja, dann sag uns doch, worum es geht.
Soll ich jetzt wieder mein Anfangssätzchen sagen? Der Pate, worum geht es?
Also beim Paten geht es um eine auch in Episoden erzählte Geschichte, um eine New Yorker Mafia-Familie, die versucht sich halt eben auf dem Markt zu etablieren und viele Kämpfe mit konkurrierenden Familien ausficht. Und das Ganze spielt in verschiedenen Zeiten, sowohl in New York der 20er als auch New York der 40er und 50er Jahre.
Und auch der 80er und 70er.
Ja, das ist dann, der sind dann die nächsten Folgen, oder?
Eigentlich immer.
Der erste spielt doch nur in der frühen Zeit.
Ich glaube nicht. Ich glaube sogar in den 20ern spielt nur der zweite. Aber vielleicht.
Also im ersten sind auf jeden Fall auch Rückblenden auf seine Kindheit und so. Kann ich mich noch erinnern. Na. Aber vielleicht sind es nur 40 Sekunden. Deswegen müssen wir das jetzt nicht so genau.
Aber wir wollen eh über alle drei reden,
ja,
oder?
Ja, der Pate ist nur komplett.
Na, obwohl, da sind wir schon bei der ersten Diskussion. Gehört der Pate 3 wirklich dazu?
Also er gehört nicht zur Romanvorlage, aber ich denke, er gehört auf jeden Fall inhaltlich dazu und ist eine wunderbare Ergänzung zu den ersten beiden Teilen und greift vieles auf, was eventuell man als offengelassen empfinden könnte.
Echt? Genau damit habe ich meine Schwierigkeiten. Ich habe so das Gefühl, es ist aufgepfropft und auch, dass sie da diese Sakralgeschichte dann mit reinnehmen müssen, so wie ist Johannes Paul I. gestorben und wie hat da die Mafia und die Politik ihre Finger drin gehabt, das zeigt mir, dass da eigentlich die Story schon erzählt war und dass man sich überlegt hat, was machen wir jetzt? Erzählen wir einfach irgendeinen anderen Mist?
Wir müssen die Kuh nochmal melken.
Ich weiß nicht. Ja, genau so kommt es mir vor.
Dabei ist doch hervorragende Milch rausgekommen.
Findest du?
Absolut.
Es ist halt Milch rausgekommen, aber offensichtlich nicht genug, dass man noch einen vierten und einen fünften
gemacht hat. Ja, das ist ja immer noch so in Planung, aber ich fürchte auch, man sollte es bei den drei Teilen belassen. Ein vierter Teil ist in Planung und soll dann wohl sich konzentrieren auf den Neffen, der, ich glaube, im dritten Teil gespielt wird von, der im dritten Teil von Andy Garcia gespielt wird. Der soll dann im vierten Teil angeblich mehr in diese Drogengeschäfte einsteigen, aber ob das noch sehr viel mit dem Paten selbst zu tun hat, bleibt fraglich. Aber ich denke, wir sollten uns eher auf die ersten beiden, beziehungsweise ersten drei Teile konzentrieren jetzt und nicht auf den vierten Teil, der ja gar nicht gedreht wurde.
Also eigentlich passt dieses mit dem Kuhmelken und wir machen einfach immer noch einen Film und Andy Garcia ist natürlich ganz toll und passt da super rein. Passt das ziemlich gut zu der ursprünglichen Idee von dem Paten, denn Francis Ford Coppola war ja ein bisschen überrascht darüber, so was für ein Kultfilm der Pate geworden ist, also auch schon der Pate 1, und welchen Erfolg und vor allem welchen Kritikererfolg er auch hatte, denn eigentlich war das ein Film, mit dem man einfach nur Geld verdienen wollte für ernsthafte Filme. Also eigentlich passt es, die Kuh weiter
zu melken. Ja, eigentlich sollte er gar nicht der Regisseur sein, denn ursprünglich wollten die Studios Peter Yates als Regisseur für den Paten haben, der hat allerdings abgelehnt und so kam man über Umwege erst auf Coppola, der, glaube ich, damals 31 Jahre alt war und dann halt eben auch nur wenige Eigenregiearbeiten bis dahin geführt hatte und hat dann halt eben den Paten übernommen. Und im Hintergrund gab es dann noch mehr Streitigkeiten. Er wollte unbedingt haben, dass Al Pacino die Rolle von Michael Corleone übernimmt. Hat sich ja letztendlich dann auch durchgesetzt, wie man weiß. Aber die Studios wollten ihn überhaupt nicht haben und hatten ursprünglich Robert Redford vorgeschlagen für die Rolle, weil in der Romanvorlage die Rolle von Michael von einem großgewachsenen Blonden beschrieben wird und Al Pacino eben genau das Gegenteil davon ist.
Aber das sind doch alles Italiener. Das ist doch keine irische Mafia, was soll denn das?
Ja, so hat Puzo beschrieben.
Hat einer von euch eigentlich das Buch gelesen?
Ja,
hab's auch gelesen.
Ich habe in befreundeten Podcasts gehört, dass das ganz schlecht sein soll, dass es eigentlich ein Wunder ist, wie gut der Film ist. Deckt sich das mit eurer Meinung?
Überhaupt nicht. Also das Buch ist sehr, sehr gut und die Filme sind halt sehr nah dran an dem Buch. Das liegt zum Teil auch daran, dass Mario Puzo auch mit an dem Drehbuch geschrieben hat.
Also mir hat das Buch auch recht gut gefallen. Es ist jetzt keine hochtrabende Literatur, aber es ist ein schöner, spannender Krimi, der mir echt Freude gemacht hat zu lesen, mit tollen Zitaten drin.
Aber ihr habt es auch gelesen, nachdem ihr den Film schon mal gesehen hattet, oder?
Bei mir war es andersrum. Ich habe zuerst das Buch gelesen und habe dann bewusst mit den Filmen gewartet und habe mir die dann alle drei hintereinander also nicht an einem Abend, aber innerhalb von 2 Wochen oder von einer Woche angesehen.
Also ich hatte erst die TV-Fassung gesehen. Der Pate wurde ja mal aufgeteilt, weil er mit 175 Minuten allein der erste Teil doch recht lang ist, hat man für das Fernsehen den Paten quasi als so eine Art Miniserie aufgeteilt und den Teil hatte ich halt eben gesehen und habe dann das Buch gelesen und danach dann die Kinofassung nochmal.
Also ich hatte es damals nur als Audiobuch gehört, glaube ich 9 CDs oder sowas, und ich hatte den Film vorher schon gesehen und da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich wirklich so eine, ja, so eine Fassung des Films ohne Bild sehe. Ja, das letzte Mal, dass ich den Film davor gesehen hatte, war schon eine Weile her, so dass ich mich nicht mehr so im Detail dran erinnern konnte, was jetzt drin war im Film und was nicht. Und wenn man dann das Audiobuch hört, dann hat man das Gefühl, jemand beschreibt einem den Film Szene für Szene. Insofern gehe ich da mit, wenn der Martin sagt, dass es sehr nah dran ist. Das stimmt schon. Also ich konnte es dann nicht mehr auseinanderhalten, was ich jetzt davon damals im Film gesehen hatte und was nicht. Das ist schon wirklich 1:1 verfilmt.
Ja, also diesen Eindruck hatte ich auch, nachdem ich, es ist halt dann so, wenn man das Buch zuerst liest, dann hat man natürlich eine gewisse Fantasiewelt im Kopf aufgebaut und die trifft der Regisseur natürlich nicht, weil er nicht weiß, welche Bilder ich mir in meinem Kopf ausgemalt habe. Aber ich wurde durch den Film nicht enttäuscht, was ja häufig der Fall ist, wenn man zuerst das Buch liest mit ganz tollen Erwartungen und super Bildern im Kopf diesen Film dann sieht und dann ist er ganz anders. Und das war bei dem Buch halt oder bei der Buch-Film-Kombination überhaupt nicht der Fall. Weil es einfach eine schöne Umsetzung ist und sich dicht an das Buch gehalten hat. Also es ist jetzt nicht, häufig ist es ja so, dass dann Szenen in dem Buch sind, die einem richtig gut gefallen, die dann plötzlich fehlen im Film. Und das ist halt gar nicht der Fall, weil sie auch genug Zeit hatten.
Es gibt Dinge, die getan werden müssen. Und man tut sie einfach. Und dann vergisst man sie wieder.
Mit diesem besinnlichen Zitat aus dem Paten schließen wir unseren Podcast für heute. Übrigens, falls jemand die letzte Folge gehört hat, was ihr natürlich alle getan habt, dort hat der Martin auf Spritztour getippt und recht gehabt. Leider war keiner im Kino, sodass er auch keine Punkte dafür kriegt, weil wir es ja nicht überprüfen können, ob es wirklich so war und ob es nur im Internet steht. Und wir freuen uns nächste Woche
Die Herzogin zu sehen mit Keira Knightley.
Nein, Inside Hollywood, endlich.
John Rabe.
Inside Hollywood.
Was, du sagst auch Inside Hollywood?
Ja, der Martin hat nämlich erkannt, dass ich recht haben werde.
Ich dachte, der will sich jetzt meiner Keira Knightley-Sache anschließen. Denn ich freue mich natürlich nicht, ihn zu sehen, aber der Martin.
Ich gebe meine eigene Meinung auf, weil Stefan immer recht hat.
Außerdem, seitdem er nicht mehr mit Keira Knightley zusammen ist, da mag er die nicht mehr.
Mag er die nicht mehr sehen.
Die ist einfach zu dünn geworden.
Die war doch immer so dürre.
Mir damals nicht aufgefallen, als wir noch zusammen waren.
Oh, Martin.
In diesem Sinne, schöne Grüße auch an Keira. Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.